Ja, aber so sind tatsächlich, herzlich willkommen, Jakob, so sind Filme. Filme überzeichnen und intensivieren dramaturgisch.
Okay, also, ja, dann ist die Szene natürlich perfekt.
Sonst wäre sie ja langweilig.
Dann ist das ja die beste Szene, also die ist ja noch vor der Explosion vom Krankenhaus bei Dark Knight, also halt mich fest, ist das eine geile Szene.
Ja, siehste, habe ich dir nicht zu viel versprochen. Die hohe Welt da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spoilberg,
euer liebster Film. Wie du mich jedes Mal erschrickst mit deinem Heidi-Ho.
Ja, das mache ich. Und wie man jetzt schon hören kann, ist jemand da, der nicht so häufig da ist und der sich dadurch echt erschrecken kann. Das ist erstmal die Ansage, die wir heute machen. Wir machen heute zwar eine reguläre Folge, aber die ist trotzdem besonders. Und ja, ich bin wahrscheinlich nur mit Getränken alkoholischer Natur zu ertragen, denn das wurde gerade geöffnet.
Es ist ein Corona-Zerro. Zerro. Oh. Zerro.
Zerro. Ja, das ist, ja, gut, dann ist doch nicht so schlimm
mit
vielleicht.
Mit Limette, weil besondere Anlässe erfordern besondere Getränkesituationen.
Ja, so ist das nämlich. Und der besondere Anlass.
Aber hallo auch von mir,
genau,
an alle.
Ist, dass wir uns hier getroffen haben. Ich habe meinen lieben guten Freund, den Jakob, mitgebracht. Der ein oder andere mag sich erinnern, nämlich im April, irgendwie Ostern rum, 2023, haben wir mal eine Folge gemacht. Das war Folge 20, die hieß Ein stabiles Stück Tofu.
Hast du es jetzt recherchiert, wann es war, ja?
Das habe ich. Ich bin ja Chronist. Ich bin ja Chronist dieser Band, wollte ich fast sagen, aber es ist ja dieses Podcast. In dieser Eigenschaft, da bin ich penibel. Das habe ich alles hier aufgeschrieben.
Sauber.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Ich hatte damals viel Spaß und wundere mich, dass wir 3 Jahre vergehen lassen haben, bis wir das wiederholen.
Nee, stimmt denn das? Haben wir nicht zwischendurch auf irgendeinem Festival mal eine Folge gemacht?
Ja, du hast recht.
Also irgendwie sowas. Ich muss mal ganz kurz sagen, für alle, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich bin eigentlich... Also vielen Dank für die Einladung und dies, das wissen wir jetzt alle, dass ich das sagen will und dass das schön ist und dass ich mich freue und dass das witzig wird. Aber ich bin eigentlich, und das ist nicht tief gestapelt, das ist nicht arrogant, das ist nicht sonst was, ich bin eigentlich der Grund, dass es diesen Podcast gibt und ich muss sagen, die Entwicklung der letzten 4 Jahre, die dieser Podcast genommen hat, die macht mich schon auf so eine väterliche Art und Weise sehr stolz, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das darfst du gerne so sagen, das stimmt. Und ich komme nicht umhin, dir in allen Punkten recht zu geben.
Das wird heute den ganzen Abend so weitergehen. Du wirst mir in jedem Punkt recht geben müssen wahrscheinlich.
Naja gut, wir wollen jetzt mal auch nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass Filme jetzt nicht unbedingt dein Metier sind. Also auf jeden Fall... freuen sich die anderen auch tierisch drüber, dass du mal wieder da bist, denn du bist in diesem Podcast mittlerweile schon eine kleine Legende mit deiner Erklärung eines MacGuffins.
Ja, die im Übrigen auch richtig war und nach wie vor richtig ist. Nachzuhören in Folge 20, ein stabiles Stück Tofu.
So nämlich und das ist auf jeden Fall schon geflügelt hier und ich sage dir mal, das wird heute weitergehen mit Weisheiten von dir. Das kann ich dir aber versprechen.
Ich weiß auch mittlerweile, was ihr meint, was ein MacGuffin ist. Das ist so ein bisschen wie Abseits, ne? Wenn du mit jemandem, der irgendwie mit Fußball, ich weiß nicht, haben wir das Gespräch vor 2 Wochen auf dem Boot schon geführt, aber dieser Vergleich, mir ein MacGuffin zu erklären, der ist tatsächlich irgendwie so, als würdest du jemanden, der mit Fußball nichts am Hut hat, versuchen, Abseits zu erklären. Du wirst definitiv die ersten 1000 Male scheitern. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich so langsam an die 1000 rankomme. Also ich habe es mir jetzt häufig genug erklären lassen, vor allem von euch in eurer Funktion als Filmexpertende. Und deswegen bin ich so kurz davor, jetzt zu verstehen, was ihr denkt, was ein MacGuffin sei. Es ist natürlich immer noch falsch, aber davon kann ich euch wahrscheinlich nicht überzeugen.
Nee, aber ich glaube, das ist auch nicht Gegenstand der heutigen Diskussion. Da kriegt man noch ganz andere Sachen raus. Ich habe natürlich mir Gedanken gemacht. Aber bevor ich das mache, muss ich ja jetzt aus Höflichkeit natürlich fragen, wie ist denn der Marathon gestern verlaufen?
Der
Firmenlauf. War nur Firmenlauf.
Ich war gelinde gesagt überrascht. Ich habe mir vorgenommen, die Wochen jetzt immer, seit wir wissen, dass wir da teilnehmen als Firma, habe ich mir vorgenommen, mich vorzubereiten, immer mal laufen zu gehen. Und das hat hervorragend gar nicht geklappt. Ich war also null vorbereitet und bin nicht gestorben. Also ich würde sagen, das ist Erfolg auf ganzer Linie.
Das möchte ich sagen. Ja. Also ohne Vorbereitung glänzen, das werden wir heute zum zweiten Mal dann unter Beweis stellen, innerhalb kürzester Zeit deines Lebens. Das ist definitiv so. Und ich muss aber sagen, ich fand es richtig scheiße mit Firmenlauf, weil ich einfach eine halbe Stunde länger bis nach Hause gebraucht habe.
Ja, du bist nicht hingekommen. Ja, das glaube ich.
Nee, ich konnte bei dieser ganzen Schweinepisse, alles war gesperrt, auch meine Ausweichmöglichkeit übers Haus Auensee war gesperrt. Ich musste quasi irgendwo Richtung...
Aber das hat mit dem Firmenlauf nichts zu tun.
Na klar, er war zu.
Aber nicht wegen des Firmenlaufs. Es wird auch nicht, die Vollsperrung auf der A9 zwischen Dessau und Roßlau wird auch nicht wegen des Firmenlaufs gewesen sein. Und trotzdem sind gestern Leute nicht nach Berlin gekommen.
Weißt du doch nicht.
Sorry.
Naja, aber ich bin da irgendwo durch Pampa gefahren, durch irgendwelche Ortschaften. Ich bin an Gasthöfen vorbeigefahren, die hießen zur Grünen Aue und sowas. Also das ist ja absolut nicht tragbar gewesen.
Sicherlich zu Recht. Sicher zu Recht. Hast du dich da mal umgeguckt, wie schön das dort ist?
Ja, auf jeden Fall grün war's.
Aber jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal ein bisschen die Aggressivität aus der Stimme rausnehmen.
Gebe ich dir.
So.
Wieder recht. So.
Liebe Grüße übrigens an Markus, der freut sich sehr auf die Folge, weil er sehr gespannt ist, wer von uns den Sechselpokal bekommt.
Das stimmt, das könnte man zwischen uns schwer ausmachen wahrscheinlich nur. Außer ich gebe mir jetzt ganz besonders Mühe, aber da habe ich gar keine Lust zu.
Leider, gar keine Lust.
Das ist ja CI, ja. Ja. Gut, also, wir haben uns ja auch zusammengefunden, wir haben ja auch einen Grund. Ne? Ja,
Hammer.
Wenn du mal alle Jubeljahre mal irgendeine Serie guckst oder irgendeinen Film, dann kann man da ja mal zusammen drüber reden. Das haben wir so als Anlass genommen. Trotzdem hatte ich ja vorhin auch angedeutet, ich habe auch so ein bisschen die Vorstellung, was zu etablieren, weil auch meine Podcast-Kollegen haben gesagt, da müssen wir mal was machen. Und demnächst, ich würde es einfach mal anteasen, da wollen die anderen auch dabei sein. Wir müssen mal eine Sonderfolge machen. Wir müssen irgendwie Stichtag gegen Dark Knight.
Ja.
Das müssen wir so eine Folge machen, einfach mal, weil das die einzigen zwei Filme sind, die du gesehen hast.
Das ist richtig.
Und deswegen?
Das können wir gerne machen. Also Stichtag können wir vor allem zusammen nochmal gucken. Der ist hervorragend. Und Dark Knight, ja, haben wir ja letztens erst drüber gesprochen oder geschrieben, ne?
Ja, eben.
Weil der im Fernsehen kam und ich mich maßlos drüber aufgeregt habe, wie jedes Mal, wenn ich so vorbei seppe, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch, ne? Ist das Wort seppen?
Ganz Neudeutsch, ja.
Und ich sehe und ich erkenne Dark Knight wirklich an jeder Millisekunde, dass dieser Film kommt und bleibt dann dran hängen und rege mich dann maßlos auf, dass alles, was in diesem Film in irgendeiner Form Sinn ergibt, Spaß macht, cool ist, gut gemacht ist, rausgeschnitten ist, konsequent. Angefangen von der Bleistiftszene bis hin zu der Beinbruchszene etc. pp. Alles, was in irgendeiner Form diesen Film zu dem Film macht, der er in meinen Augen ist, ist im sogenannten Free TV, glaube ich, sagt man, gnadenlos weggekürzt und damit ist es eigentlich nichts anderes als irgendwelches Filmmaterial zwischen Werbung.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Skandal. Das können wir so nicht stehen lassen. Den Film habe ich auch mehr als einmal auf jeden Fall gesehen. Da ist auch das eine oder andere Wort in diesem Podcast bestimmt schon zugefallen.
Stimmt.
Aber da mal so sich damit zu beschäftigen, nochmal insbesondere, ist schon gut. Und Stichtag müsste ich halt auffrischen, habe ich einmal gesehen.
Das ist viel
hab ich
zu wenig.
Wenig Erinnerungen dran.
Das ist viel zu wenig.
Siehst du?
Weil man erst, und das
wird zu ermitteln sein.
Das ist im Übrigen auch eine Sache, die mir bei der Serie aufgefallen ist, die wir heute besprechen. Der Rewatch macht den Humor, auch diesen subtilen, diesen Meta-Humor, der sowohl in der Serie ist, als auch bei Stichtag, noch viel geiler, weil du viel mehr Sachen mitkriegst, auf die du dich beim ersten Watch überhaupt nicht konzentrieren kannst. Weil das einfach vom Timing her so perfekt manchmal gesetzt ist. Ich sag nur im Chili's, das ist, ja, der wird jedes Mal besser.
Ja.
Gut, aber wir sind jetzt nicht in der Folge mit Stichtag, ne?
Nee, das ist Stoff für eine andere Folge, aber das ist gar nicht so schlimm. Und wir besprechen heute die Serie Achtsam Morden, die ja damals schon mal 24?
In der ersten Staffel.
Ich glaub, Ende 24 kam die erste Staffel und die zweite Staffel kam ja jetzt unlängst und ist auch zu Ende und können wir besprechen.
Nein, ach so, die Staffel ist zu Ende.
Die ist zu Ende, die zweite Staffel.
Ich wollte nur sagen, es gibt eine dritte Staffel.
Ja, korrekt. Freue ich mich auch sehr drüber. Da kann man noch einiges erzählen in dieser Art, wie auch die Serie gemacht ist und wie die eben diesen relativ normalen, vorhersehbaren Gangsterplot, aber kombiniert halt mit so interessanten Sachen, Life-Coaching, Achtsamkeit und was auch immer, was so im Titel drin ist. Das ist auf jeden Fall eine schöne Kombination, kommen wir dann gleich dazu. Und ich habe dann noch was rausgesucht, weil es eben so schön gepasst hat, weil viele, die den Podcast hören, wissen, dass einer meiner absoluten 10 von 10 Lieblingsfilme der Film Oh Boy ist. Und das hat sich einfach dadurch angeboten, dass es eben ungefähr den Cast überschneidet. Weil die Hauptrolle ist Tom Schilling, der ja auch die Hauptrolle bei Achtsam Morden ist. Mark Hosemann spielt in Staffel 1 eine Rolle.
Der heißt übrigens Hoseman, aber da kommen wir später dazu.
Das mag ich zu bezweifeln.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Ja?
Du hast Oh Boy gesagt, sicherlich, ne?
Oh Boy, ja.
Nicht About a Boy?
Nee.
Ich habe mich nämlich gewundert, warum dieser pisslangweilige Film einer von deinen Lieblingsfilmen sein muss oder soll und warum da Tom Schilling habe ich nicht einmal gesehen bei About a Boy.
Aber du hast nicht About a Boy geguckt.
Ja, selbstverständlich habe ich About a Boy geguckt. Wenn ich mich vorbereite, dann bereite ich mich vor.
Ach, erzähle nicht. Hast du nicht. Ich habe dir nämlich extra einen Link geschickt, weil ich zwar nicht die Angst hatte, dass du ihn mit About a Boy verwechselst, sondern eher mit Old Boy.
Das kenne ich gleich gar nicht. Nee, ich habe tatsächlich beide geguckt, weil es mir dann aufgefallen ist und ich dachte, oh nee, scheiße, jetzt hast du einen falschen Wim geguckt.
Ehrlich gesagt, aber muss ich zugeben, About a Boy ist auch so ein 10 von 10 Ding von mir.
Ich bin da gar nicht rangekommen. Aber irgendwie bin ich auch aus dem Hugh Jackman oder wie der heißt, Alter, raus. Nee, Hugh Grant, nicht Hugh Jackman. Das weiß ich
egal.
Nicht.
Kommen wir dann auf jeden Fall dazu. Aber wir müssen ja jetzt, bevor wir das besprechen, müssen wir erstmal eine Grundlage schaffen.
Allerdings.
Es gibt Filmfachbegriffe und Mechanismen und rhetorische Mittel, die vor allen Dingen im Filmkontext eine Rolle spielen. Und das sind Fachbegriffe und die musst du uns natürlich erstmal erklären.
Ja.
Die werden wir alle dann später brauchen und anwenden. Und ich gucke einfach mal.
Die sind alle im Kontext der Serie, ne?
Ja, auch.
Ja, okay.
Die kann man alle gebrauchen, um Sachen zu erklären. Und ich habe 3 Stück.
Mhm.
Wir fangen einfach mal leicht an. Du erklärst uns jetzt erstmal, was die vierte Wand ist.
Ja gut, die ist seit ich gehört habe, dass es den Film Deadpool gab, relativ klar zu definieren. Die vierte Wand ist im Prinzip die Leinwand, wenn man es im Filmischen sieht und beschreibt die Ebene, die von schauspielenden Personen durchbrochen wird, wenn sie sich an das Publikum wenden und quasi aus der Handlung heraus mit dem Publikum vorm Kino, vorm Fernseher und vor allem sprechen. Witzigerweise ja eigentlich eine Sache, die vom Kinderfernsehen herkommt, also die ja dieses typische, jetzt bist du baff, jetzt geht dir die Farbe aus dem Gesicht, mein Lieber. Also die vierte Wand ist nicht etwa eine Erfindung von Charlie Chaplin oder sowas, sondern es geht eigentlich dort um das, gerade Kinderfernsehen, wo sich die Protagonisten regelmäßig an die Audienz richten und Fragen stellen und damit bezwecken wollen, dass 2- und 3-jährige Kinder vorm Fernseher sitzen und denken, oh, der Mann im Fernseher oder die Frau im Fernseher spricht mich an und ganz begeistert antworten und schreien, ja, Mickey Maus Wunderhaus, wir brauchen den Schraubenschlüssel, um da jetzt reinzukommen und ohne mich hättet ihr das nicht geschafft. Und das ist quasi so ein bisschen wahrscheinlich das, was uns von unserer frühkindlichen Medialbildung übrig geblieben ist, dass die vierte Wand auch in Erwachsenenfilmen, und damit meine ich nicht die pornografischen Inhalts, weil das würde ich mir komisch vorstellen, sondern in, sagen wir jetzt mal, Filmen wie Deadpool und Serien wie Achtsam Morden durchaus mal durchbrochen wird.
Sehr, sehr schön erklärt.
Vielen Dank.
Ich habe ein bisschen auch damit gerechnet, dass du das weißt, deswegen habe ich damit angefangen, weil das ja auch ein Begriff ist, den man so nicht nur im Hardcore-Filmfreak-Bereich kennt, sondern das ist ja durchaus auch, es kommt ja im Prinzip auch vom Theater. Da war es ja wirklich quasi die unsichtbare Wand zwischen Bühne und Publikum. Ja.
Oder wenn es gebrannt hat, der eiserne Vorhang.
Ja.
Wenn die durchbrochen ist, auch, ist problematisch. Ja, weil,
du.
Ach du,
das kann alles passieren.
Unterschätzt das mal nicht.
Nee.
Okay, Nummer 2.
Nummer 2, jetzt wird's schön. Wir fangen mal an mit Tschechows Gun oder eben Tschechows Gewehr, Tschechows Pistole. Ist alles dasselbe Prinzip.
Okay.
Was ist das?
Ist aber auch einigermaßen einfach, muss ich sagen. Also Tschechow ist einfach der Begründer sozusagen der Statistik in Film, Fernsehen, Serien, Theater etc. Und misst quasi Erfolg und Zahlen von Releases jedweder Art und Form und beschreibt, wenn es eine Serie gibt, die überraschend in der Lage ist, quasi Platz 1 runterzuschießen. Das ist dieses sprachliche Bild, dass du Chekhovs Gun nimmst, um die Nummer 1 quasi zu deplatzieren, zu killen, runterzuschießen. Und das ist vor allem im Kontext von achtsamen Morden natürlich völlig unerwartet so ein bisschen passiert. Also ja, die haben die erste Staffel gedreht. Völlig unklar, ob das so ankommt, diese spezielle Form von Serie. Aber direkt Platz 1 der weltweiten Netflix Top 10 in den Non-English-Shows gewesen. Das war unerwartet. Mehrere Wochen auch in den globalen Charts gewesen. Hat also wirklich die 1 Platzierten und die Underdogs sind das dann Upperdogs, die anderen?
Die Upperdogs?
Die Upperdogs quasi absolut
die
gekillt.
Die bellen dann nach innen, oder?
Nee, ja, die sind halt, das sind die Favoriten sozusagen. Ich wollte jetzt ein cooleres Wort für Favoriten suchen. Und also in 66 Ländern gleichzeitig Top 10, das musst du erstmal schaffen als Serie, die nicht darauf angelegt ist, so einen krassen Erfolg zu haben. Und es gibt ja Produktionen, die 2-3 darauf angelegt sind und die das dann auch schaffen und wo dann das von Anfang an durchprogrammiert ist, wie das zu funktionieren hat. Aber wenn eben so eine Serie, von der man das nicht erwartet, Platz 1 runterschießt, dann spricht man hier von Chekhovs Gun oder eben Chekhovs Gewehr, die dann wirklich dort einmal in den Charts metzelt und das Ganze. Und das ist wirklich eindrucksvoll bei achtsamen Morden, weil ja auch die Staffel 2 sehr schnell bestätigt war, aber noch vor dem Start der Staffel 2, und das ist auch selten, dem kannst du auch mal einen Namen geben, die dritte Staffel schon angekündigt war. Das heißt, bevor die zweite Staffel angelaufen ist, war klar, es wird eine dritte Staffel geben, was ich natürlich als Freund der Serie sehr begrüßen möchte. Aber ich schweife ab.
Du schweifst ab, ja.
Entschuldigung.
Also absolut richtig alles. Ich könnte dir natürlich noch eine alternative Fassung der Definition dieses Begriffs anbieten.
Ach du, mal. Probier's einfach. Unterhalte uns.
Ich probier's mal. Geht auf einen Schriftsteller, der Chekhov hieß, zurück, der ein erzählerisches Prinzip geprägt hat damals. Und zwar hat er sinngemäß gesagt, wenn du im ersten Akt einer Geschichte ein Gewehr an die Wand hängst, dann muss es im zweiten oder spätestens dritten Akt auch mal abgefeuert werden. Wenn es nicht abgefeuert wird, gehört es dort nicht hin. Mhm. Beschreibt im Grunde genommen
das blaue das Horn Prinzip, bei How I Met Your Mother, was nie getutet wird.
Nee, das ist mehr oder weniger ein MacGuffin. Nee, wir kommen zum blauen Horn, das können wir dann noch einordnen. Es ist so ein bisschen mein zweiter Begriff, den ich dann noch habe.
Okay.
Der dritte. Aber das Prinzip Chekhovs Gun beschreibt im Grunde genommen, dass immer dann, wenn du Gegenstände, Begebenheiten, Details oder irgendwas sehr prominent vorgestellt bekommst, irgendwie ist Fokus drauf beim Art des Erzählens oder es gerät irgendwie besonders ins Bild oder irgendwas, dass du das dann benutzen musst irgendwann mal. Ansonsten lass es weg als Filmemacher. Und das wird am häufigsten im Zusammenhang mit einem Spruch, der sehr prägsam für die Filmwelt ist, genommen. Und zwar, never show a gun you do not use. Also du hast oft in Actionfilm, Horrorfilm oder irgendwas manchmal eine Szene, wo dann liegt irgendwo ein Schwert oder wird irgendeine Pistole oder irgendwas eingeblendet und dann kannst du sicher sein, dass die irgendwann mal benutzt wird.
Das ist sicherlich seit Stan Lee auch schlecht gealtert, oder? Ich habe bestimmt einen falschen Namen gesagt. Bruce Lee, nee, Stan Lee. Nee, wie hieß der tot ist? Der die Krähe gespielt hat?
Also, das
Lee
Brandon
Jordan?
Lee?
Brandon Lee.
Brandon Lee.
Okay. Und der ist doch erschossen worden bei einer...
Ich habe jetzt überlegt, meinst du die ganzen Cameos von Stan Lee oder meinst du das Karatezeug von Bruce Lee? Und übrigens, beide sind tot. Genau so. Wie der dritte auch. Also die Lees, die haben es nicht so
das
leicht.
Das ist kein guter Name. Also doch, es ist ein sehr guter Name, aber der steht nicht für viel Glück. Und ist jetzt nicht letztens auch was passiert mit hier... Der hieß so ähnlich Alec wie Baldwin. Abercrombie und Fitch. Ja, genau, Alec Baldwin. Der hat auch jemanden erschossen, aus Versehen. Also der schlecht gealtert, der Spruch auf jeden Fall.
Ist es definitiv, ja.
Ja.
Ja. Also das Plan wäre das Prinzip Chekhov.
Herr Chekhov. Muss er nochmal ran an den Spruch.
Ja. Und so ein bisschen unbewusst merkt man das, glaube ich, manchmal, wenn man irgendwas guckt und irgendwie so auffällig was mit viel Brimborium irgendwie in deinen Fokus gerät und du denkst, ah, das kommt später bestimmt nochmal vor.
Ja.
Wie zum Beispiel bei Achtsam Morden in Staffel 1 das Plüschtier, was Stimmen wiedergeben kann.
Was ja absolut wiederkommt. Und ja, was ja quasi der Cliffhanger zu Staffel 2 ist und dann so großartig aufgelöst wird.
Ja.
Da war ich wirklich begeistert.
Das fand ich auch gut. Auch prinzipiell alles, was die gute Nicole da in ihre Ermittlungsarbeit voll steckt und wie sie dabei ist und von allen halt belächelt wird. Und wir als Zuschauer wissen, ja, die ist genau auf dem richtigen Dampfer und wie sie immer krachend scheitert. Es ist einfach herrlich.
1000%. Ja.
So, kommen wir noch zum dritten Begriff.
Ja, bitte.
Den du wieder richtig erklären darfst, wie du es auch gerade schon getan hast. Was ist ein Red Herring?
Ja, gut. Du bist ja, also das ist insofern einfach, als dass ich den Kontext weiß, dass wir über achtsamen Morden sprechen. Sonst wäre mir das wahrscheinlich nicht gewahr. Aber das habe ich natürlich in dem Kontext mitbekommen. Also die Besonderheit auch zum Thema Handlung, Konzept dieser Serie ist ja, dass der Protagonist Ralf Diemel oder wie er heißt, Fred Diemel,
Björn
Diemel, richtig, die echten Achtsamkeitsmethoden nutzt. Also das ist ja wirklich ein Konzept, was es gibt. Das ist ja was, wo man Schulungen besuchen kann. Das ist ja nicht ausgedacht. Die aber am Ende nutzt natürlich, um dann seine ganzen Morde zu planen, seine Leichen verschwinden zu lassen. Also da reden wir ja dann wahrscheinlich noch drüber. Und das, was du gesagt hast, das Wort, ist quasi dieser Witz danach, dass die Folgen alle nach den Emotionen beziehungsweise diesen offiziellen Begrifflichkeiten Achtsamkeitszuständen benannt sind. Also Atmen, Glück, Angst, Tod. Das sind alles Themen aus Achtsamkeitsseminaren, Achtsamkeitskursen, auch wenn wir die in der Serie nicht so richtig vorgestellt bekommen. Aber es ist trotzdem quasi die kalte Hand des Realismus, die in die Serie reingreift und dort auf selbstironische Art und Weise sich selbst präsentiert. Das ist dieses Stilmittel. Ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber du hast es ja eingangs erwähnt.
Red Herring.
Ja, genau.
Nämlich heißt das.
Das war der von Stranger Things, oder? Der mit dem BMW.
Nee, das war der Typ mit den ganzen Tentakeln.
Das war bestimmt witzig, deswegen habe ich gelacht. Ich habe es aber nicht verstanden.
Gut, das ist immer die beste Voraussetzung, wenn du die Pointen einfach
oder
verstehst.
Oder meintest du Red Sparrow?
Nee, das ist wieder was anderes, das ist mit Jennifer Lawrence. Naja,
was?
Pass auf. Was? Ich biete dir wiederum eine alternative Möglichkeit an, was ein Red Herring ist.
Bitte, es ist ja auch ein Unterhaltungsformat, also mach.
So kann man das eben machen, Herr. Und zwar, ein Red Herring beschreibt im Grunde genommen das Gegenteil von Chekhov's Gun. Weil Chekhov's Gun besagt ja, dass Gegenstände, die du siehst, später mal dann auch eine Bedeutung bekommen. Und ein Red Herring ist genau das Gegenteil. Ein Red Herring ist eine falsche Fährte oder eine Ablenkung. Sozusagen bekommst du Sachen erzählt, Bilder gezeigt oder Gegenstände an gewissen Stellen, die dich an was denken lassen, wo die Behandlung hingehen wird, was Figuren passieren wird, was auch immer. Und das stellt sich als falsch raus, also als Irrweg, Irreführung für den Zuschauer. Und das ist dann ein Red Herring.
Verstanden.
Quasi das Gegenteil. Im Grunde genommen so ein bisschen auch das blaue Horn bei How I Met Your Mother. Weil es bekommt ja keine Bedeutung. Man sieht es wird drüber geredet, aber im Grunde genommen.
Was hältst du von der These, dass Dragan ein Red Harrington ist? Herring.
Dragan.
Weil es wird erstmal wahnsinnig viel um die Figur Dragan aufgebaut. Eigentlich stützt sich der gesamte Lebensstil, der gesamte Wohlstand, das gesamte Leben von Björn Diemel stützt sich auf Dragan. Das heißt, du gehst davon aus, Dragan ist die Person schlechthin. So, und aber am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der zweiten Folge, erste Staffel, spielt Dragan im Prinzip bloß noch zu einem, würde ich jetzt sagen, 128. eine Rolle. Und selbst das 128. ist aus Silikon und nicht aus Dragan.
Das ist wohl wahr. Und im Prinzip benutzt Björn Diemel ihn als Red Herring, um halt...
Naja, so wollte ich das meinen.
Vorzugaukeln, er ist noch da. Was zum Beispiel in Staffel 2 der Red Herring ist, ist, dass wir ja am Anfang, relativ zu Beginn der zweiten Staffel, eine Erpressung haben und nicht wissen, von wem die ausgeht. Und wir bekommen in Form der attraktiven Mutter, die ihr Kind auch in dieser Kita hat, mit der er dann später anbandelt, eigentlich ja ein Red Herring präsentiert, weil wir ja eine ganze Weile denken, dass sie was damit zu tun hat.
Mit der sollte ich übrigens mal verkuppelt werden.
Wann?
Früher. Also sicherlich mindestens 14 Jahre her, weil ich jetzt 14 Jahre verheiratet oder irgend sowas bin. Nee, ich bin 8 Jahre verheiratet, 14 Jahre mit meiner Frau, oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall länger als 14 Jahre her.
Aha.
Friederike Kempter, ja.
Echt?
Also bin ich der Meinung. Ich nehme an, sie weiß davon nichts, aber
ja, ach so,
ich bin mir ziemlich sicher.
Das ist eine schlechte Voraussetzung für die Geschichte, glaube ich. Aber erzähl mehr.
Ja.
Wie kommt's?
Nee, ich wollte es nur mal sagen.
Ah ja. Wer wollte dich verkuppeln mit ihr? Kannte die Person sie?
Ach, das erzähle ich dir mal irgendwann im Off.
Ah, okay. Das gehört also nicht hierher. Na gut, was ich aber jetzt
es
noch schön finde.
Ist jetzt quasi
finde,
so eine Art Tschechows Gun, die ich jetzt hier an der Wand hänge.
Wenn du das so sagst, weiß ich nicht genau, aber naja gut. Und zwar haben wir ja jetzt, habe ich dir jetzt noch eine alternative Möglichkeit, was so ein Red Herring ist, präsentiert.
Mhm. Danke
jetzt
dafür.
Kannst du mir ja in allerbester, genial daneben Manier erklären, warum heißt das eigentlich so?
Roter Hering. Also das kommt vom Angelsport, da sind wir uns ziemlich sicher. Und zwar geht es um diese Blinker, die immer verwendet werden, um die Fische anzulocken. Das sind ja meistens rote Heringe, die da dran gehangen werden, um am Ende die Fische zu verwirren, um den Fischen vorzugaukeln, hier ist irgendwas Wichtiges im Wasser, wo ich unbedingt hin muss. Und tada, auf einmal ist es gar nicht so wichtig, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, nämlich es ist jetzt der Haken im Maul. Und der rote Hering, der Red Herring, hat mich quasi dahin gelockt und mich auf die falsche Spur gelockt oder geführt. Oder
klingt nicht schlecht, ist aber falsch.
Nee, das stimmt nicht.
bleib mal woanders, vielleicht nicht bei Thema Angeln.
Ach, Zelten, ja. Das ist natürlich auch beim Zelten. Also wir fahren ja demnächst wieder aufs Highfield. Und ich habe euch letztes Jahr schon gesagt, wenn wir die Zelte abspannen mit Heringen, dann sollten wir an bestimmten Stellen einen roten Hering verwenden, einfach um uns in der Nacht oder auch am Tag sicher bewegen zu können. Dort, wo die Durchgangswege sind und die Stolper fallen, damit der rote Hering mir im Prinzip vorgaukelt, hier wäre irgendwas Wichtiges, damit ich mich daran erinnere, hier vorsichtig sein, damit ich nicht auf die Fresse fliege. Das ist der rote Hering, deswegen Red Herring. Ist aber ein bisschen... Also ist jetzt nicht ganz so eine direkte Herleitung. Die ist ein bisschen schwieriger, aber auch richtig.
Gefällt mir auf jeden Fall. Und aus Sicherheitsgründen, Safety First, ne, kann man das auf jeden Fall anwenden. Also umsetzbar wäre das Prinzip, aber ist auch falsch.
Schade.
Denk doch mal, Angeln ist jetzt nicht so weit weg, weil Angeln ist ja eine Form von Jagd.
Oder ist es eigentlich nur ein altenglischer Begriff für Red Earring? Dass es sich eigentlich nur falsch verbreitet hat in der Aussprache. Und es geht eigentlich um einen roten Ohrring, der den Fokus quasi vom Gesicht des Ohrringtragenden ablenken soll. Aber am Ende dann doch gar nicht so wichtig ist, weil irgendwie doch die Persönlichkeit und alles viel wichtiger ist als dieser Red Earring.
Nee, wir reden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht von irgendwas anderem, sondern es geht wirklich um rote Heringe.
Rote Heringe. Im Kontext Jagd. Ach, wir reden wirklich von roten Heringen, also von den Fischen.
Wirklich Fische, rote Heringe.
Das ist
warum
interessant,
könnten die rot sein?
Da war ich ja gar nicht so weit weg. Warum könnten die rot sein? Brennen die, glühen die, liegen die auf dem Grill, werden die eingefärbt?
Ja.
Ich habe jetzt, fünf Fragen gestellt und du hast immer ja gesagt, also war alles richtig. Die brennen.
Naja, ich sag mal so, wenn du Heringe räucherst unter viel Hitze und dann räucherst, dann werden die rot.
Aha, also es geht um geräucherte Heringe.
Mhm.
Und die schmecken besonders lecker. Oder eben auch nicht. Die sehen nur schön aus und schmecken aber nicht.
Das tut, keine Ahnung. Ich esse keinen Fisch.
Na, das könnte doch sein, dass man dann sagt, oh, guck mal, das ist so ein schöner roter Hering, der muss doch wahnsinnig lecker sein. Das muss doch das Zentrale meines Abendbrots sein. Dann kostest du dir und merkst, nee, eigentlich kann man wegschmeißen, weil der ist zu rot und dann schmeckt der bitter.
Leider nicht. Ich sag's dir.
Danke, schon mal.
Und zwar geht das zurück auf die englische Jagd. Mhm. Mit Hunden, Treibjagd, Fuchsjagd und sowas. Mhm. Und da haben eben die Jäger untereinander, um eben einen Vorteil sich zu erspielen, haben die rote Heringe ausgelegt. Geräucherte Heringe, die einen so extrem starken Geruch haben, dass der die Jagdhunde von der Fährte abzieht, sodass die dann nicht mehr brauchbar sind, um halt das Wild, was man da eben jagen will, zu verfolgen.
Okay.
Und selber dann den Vorteil zu erhaschen, selber der Erste zu sein, der das Wild erlegt.
Ist jetzt clever an sich.
Ist clever an sich.
Aber an sich wäre die Lösung, die Hunde zu dekonditionieren von diesem Heringsgeruch. Das muss ja funktionieren, oder? Nicht, dass ein grünes Licht angeht, wenn du das riechst und findest, sondern dass eben das rote Licht in der Stromschlag kommt, wenn du einen Heringsgeruch, und dann ist der Hund aber ganz schnell weg von dem Hering.
Das Problem ist halt nur, klar kannst du dem Hund sagen, bitte ignoriere den Heringsgeruch, aber der ist halt so extrem stark,
der übertüncht,
dass der die andere Pferde halt überdeckt. Und dann eine Geruchsblindheit, warum man auch immer das sagt, dann hervorruft.
Okay, ich glaube, das ist aus der Werbung geruchsblind. Ich glaube, das Wort gibt's nicht. Das ist sowas wie Piemont-Kirsche. Das hat sich irgend so ein Marketing-Fuzzi von, ist es Febreze oder ist es, für manche Sachen werden wir geruchsblind?
Also bei Piemont-Kirschen ist es nicht Febreze, das kann ich schon mal sagen.
Bei Piemont-Kirschen ist es natürlich Raffaello. Es gibt auch ganz viele andere Leckerpralinen. Nein, es ist Mangerie. Du hast jetzt wirklich so geguckt, als hättest du geglaubt, dass ich, aber okay, das glaubst du wahrscheinlich wirklich. Nee, ich glaube, geruchsblind ist wie der Gilb. Obwohl, Gilb wird's wirklich geben.
Ich bin der Gilb.
Ich glaube, den Gilb gibt's wirklich. Aber geruchsblind ist ein Neologismus, der von der Firma Febreze in die Werbung gebracht wurde und sich dann quasi in die deutsche Sprache reingefuchst hat. Und wo sind sie jetzt, die ganzen Gender-Gegner, bei der Verhunzung unserer Sprache? Wo sind sie?
Frage
ich dich.
Aber wir benutzen's. Wir benutzen's. Ja, gut. Achtsam morden. Mhm. Staffel 1.
Ja.
Warst du direkt Fan?
Nee, gar nicht. Also ich war nicht direkt Fan, weil ich sowieso immer eine Weile brauche, bis ich in neue Serien, neue Leute und irgendwie so reinkomme, bis ich dann so verstehe, wie die alle untereinander sind, wie die alle heißen. Ich muss die Namen erst kennen, bevor ich die Serie auch wirklich mich dann drauf einlassen kann. Und das hat irgendwie eine Weile gedauert. Ich kann dir nicht sagen, warum ich dran geblieben bin. Wahrscheinlich fand ich das irgendwie, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich gesehen, dass die auf Platz 1 war, ähnlich wie bei Kacken an der Havel. Und dachte, also irgendeinen Grund muss es haben, dass das auf Platz 1 ist, seit 10 Wochen übrigens auf Platz 1 war und hier in Tschechows Gun-Manier die anderen weggeschossen hat. Und dann bin ich einfach dran geblieben. So, und bei Achtsam Morden hat sich's einfach gelohnt, bei Kacken an der Havel hat sich's ja auch ein bisschen gelohnt, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, das Kacken an der Havel, sehr ballaballa.
Voll, aber
irgendwie ein sehr guter Ort.
1000% Zustimmung, ja. Und wahrscheinlich war das der Grund, warum ich dran geblieben bin. Meine Frau ist ausgestiegen, die hat das dann nicht mehr weiter interessiert. Aber ich fand das dann cool. Ich bin dann gut reingekommen. Weil ja aber auch ehrlicherweise, also es gibt ja 100.000 Krimiserien auf diesen ganzen Streaming-Leuten. Und ich glaube, das Coole oder das, was mich dann so abgeholt hat, ist, dass das Pacing von der Serie halt wirklich eher Comedy ist. Also nicht so eine 1,5 Stunden Folgen von irgendwie die Brücke und die Kastanie und die ganzen schwedischen Serien, die es da gibt, die extrem langatmig sind, sondern dass du kurze, knackige 20 Minuten Folgen hast und eher irgendwie in so einem Stromberg-Gefühl drinne bist.
Ja, ich glaube, das trägt viel dazu bei. Das sind so diese kleinen Zutaten. Also die kurze Folgenlänge, die mag viel dafür tun. Auch, dass eben dieses Stilmittel der vierten Wand hier verwendet wird, macht halt im Kontext mit diesen immer wieder stattfindenden Rückblenden zu diesen Seminaren, die er dann eben hat und dann immer in der Folge gerade das, was er gelernt hat, eben anwendet. So, das ist irgendwie einfach immer ein cooler Rückgriff.
Ich hasse diese vierte Wand. Ich finde das ganz... da schäme ich mich richtig fremd. Ich finde das richtig unangenehm, wenn dann irgendjemand und dann denkt er, also denkst du, ich freue mich jetzt, dass du mit mir sprichst? Was ist denn jetzt dein Ziel, dass du hier durch die vierte Wand durchlaberst? Mach doch bitte deinen Film. Also das fand ich bei Deadpool schon scheiße. Das finde ich wirklich auch bei Achtsam Morden scheiße. Ich hasse das.
Schade.
Nee, nicht schade, ist einfach. Ich finde das schön, dass ich das hasse.
Ich zähle es für mich jetzt dazu, dass ich das irgendwie als Machart einfach gut finde. Und du hast ja vorhin auch angesprochen, das ist ja auch in diesen ganzen Selbstoptimierungstrend und weiß ich nicht was, wirst du ja auf Social Media halt auch zugekackt.
Ja.
Mit so Achtsamkeit, ja, und was weiß ich nicht alles für Prinzipien. Und dass sie das halt eben so auf dem Peak da halt einfach hier so reingewurstet haben als diesen Motor, der halt diese Serie so überhaupt erstmal ins Rollen, ja, bringt.
Das passt perfekt,
finde ich, in einfach Zeitgeist. Einen coolen Kniff.
Ja, ja, absolut.
Und dann eben einfach, dass du in jeder Folge immer so diesen Episodencharakter eben dann auch doppelt hast, weil er immer so eine Lektion, die er in diesem Seminar hatte, dann eben immer direkt in der Folge, in der Situation anwendet.
Ja.
Das ist einfach cool gemacht. Und ja, der Serie tut gut, dass die eher humoristisch ausgelegt ist.
Das stimmt. Die ist einfach gut besetzt. Also die Leute passen zu den Rollen. Also dieser Joschka Breitner macht einfach genau das, was er sollte. Sein Vorname sagt schon, dass er Achtsamkeitscoach ist. Auch wenn er nicht Joschka, glaube ich, heißt.
Nee, Peter.
Nee, in der Serie. Der ist so ein richtiger Joschka und der ist so ein richtiger Achtsamkeitspimmel. Das passt einfach wirklich gut. Tom Schilling fand ich am Anfang nicht gut besetzt. Da musste ich mich erst reingucken in ihn als der er da ist. Aber ansonsten ist es wirklich sauber besetzt.
Naja, ich finde, das Einzige, was schwierig ist, man hat nicht sofort so einen Zugang auf Sympathie-Ebene, ne? Weil er spielt halt schon ein Arschloch und er ist auch schon ein Arschloch. Und
ja, jetzt.
Tom Schilling kann das ganz gut. Dann den Film, den wir besprechen. Da spielt er ja auch so einen Typen, den du eigentlich die ganze Zeit nehmen willst und den Kopf gegen die Wand schlagen willst. So, das kann er ganz gut.
Ach, wir sind jetzt schon wieder bei also About a Boy.
Oh Boy, ja. Aber okay.
Aber ja gut, da bin ich jetzt noch gar nicht im Kopf. Also da reden wir ja später drüber.
Ja. Also, ja, Entschuldigung. Wir müssen das ein bisschen geordnet machen, das tut mir leid. Ich finde auch seine Frau, Katharina, die
Emily
gespielt
Cox.
Wird von Emily Cox, ja. Also das ist wirklich eine Pissnelke vorm Herrn.
Ja, fürchterlich.
Also die ist so unglaublich genäht in der Rolle.
Ja.
Also die spielt das Geburt, richtig schön. Da würde ich den ganzen Tag Klubbe im Büro verbringen.
Ja. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Eigentlich an Breaking Bad, wo ich keine also wo ich auch die Lebenspartnerin des Protagonisten dermaßen abgrundtief schlimm fand. Also was einfach perfekt geschrieben, perfekt gespielt und richtig gut dargestellt ist. Weil ich glaube, die soll man natürlich auch nicht mögen. In beiden Fällen nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich echt
mit
gut.
Mit dem Statement hast du dich auf jeden Fall qualifiziert, wiederkommen zu dürfen, weil Mo liebt dich jetzt schon.
Wegen Emily Cox? Weil der die auch nicht leiden. Ich kann ja Emily Cox, mag ich ja. Emily Cox ist bestimmt cool. Aber Katharina Diemel kann ich nicht leiden.
Nee, aber wegen Breaking Bad eben gerade.
Ach so, okay.
Weil Mo sagt, Breaking Bad, geile Serie, eine der besten, die es jemals gab, aber ich möchte bitte die nie wieder sehen, wenn nicht irgendjemand sich hinsetzt und alle Szenen mit der Familie rausschneidet.
Ey, aber die Parallele ist ja trotzdem gegeben. Also du hast bei Breaking Bad eine Skyler, die eigentlich wahnsinnige Handlungstreiberin ist und du hast auch eine Katharina Diemel, die eigentlich die gesamte Story auslöst. Also ich glaube, ohne Katharina Diemel wäre Björn niemals bei irgendeinem Coaching bei Joschka gewesen. Also insofern ist sie natürlich wichtig und es ist auch immer wichtig, jemanden zu haben, den man in so einer Serie einfach doof findet. Ich glaube, das ist deswegen passt die schon dahin. Die Serie wäre ohne Katharina Diemel sicherlich auch nicht die Serie, die sie ist.
Ja, was auch nicht völlig ohne Faszination ist, macht jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber natürlich wie Tom Schilling als Björn halt als Anwalt am Anfang und im Verlauf dann halt so agiert, ne? Wie er halt wirklich manipulativ und mit einer absoluten Kaltschnäuzigkeit halt Leute mit juristischem Zeug zuschmeißt, um sie halt komplett über Bord zu werfen. Also ich liebe diese Szene, wo die Kanzleichefe ihn dort runter machen wollen und er den Spieß halt komplett umdreht und die halt dort nur noch wie klein mit Hut da sitzen.
Absolut.
Das ist halt einfach eine geile Szene, auch wenn sie nicht sympathisch ist.
Ich finde das Unsympathischste an der Szene ist, dass der an der Stelle die scheiß vierte Wand wieder durchbricht. Und so dreht man den Spieß um und so sticht man zu. Ja, halt dein Maul, mach einfach. Ich finde das mega sympathisch, weil die ihn doch versuchen. Haben wir irgendwas zu piepen oder soll ich normale Wörter nehmen?
Nee. Baller.
Die versuchen Baller den doch zu ficken. So, und am Ende. Ey, und am Ende macht der die Drecksarbeit für diese drei Affen. Und ich war sowas von genug getan, als der den Spieß umgedreht und zugestochen hat. Ich fand's viel geiler, wie der die Vorzimmerdame dort über die ganze erste Staffel lang eigentlich abschießt. Weil das ja wirklich eine alte Krähe ist.
Das ist er.
Grandios.
Also auf jeden Fall, ist erste Staffel macht erstmal schon mal wahnsinnig viel richtig.
Voll.
Wir haben es jetzt nochmal so ein bisschen aufgerollt als Grundlage, um über die zweite zu sprechen. Aber damals, glaube ich, in Folge 86, zack, bumm und bonjour.
Jetzt von 18 Morden oder von?
Nee, von unserem Podcast.
Also, haben Steve und
Mo darüber mal gesprochen. Und da könnt ihr da nochmal reinhören. Ansonsten, Staffel 2 kam ja nun jetzt. Und wie du schon sagst, der große Cliffhanger aus Staffel 1, der löst sich wunderschön auf. Übrigens, wir spoilern hier auch völlig hardcore alles.
Ja, natürlich. Also, ich kenne doch euren Podcast, ich weiß das doch. Nee.
Machen wir eben sonst nicht, aber deswegen sage ich das ja jetzt so prominent für die zuhören.
Ich finde, das sollte man nicht spoilern, weil das ist so, also das ist ja noch eine schönere Überraschung, als dass Dumbledore stirbt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr funktional.
Ich würde das jetzt wirklich nicht spoilern. Also einfach allen Hörenden zuliebe, die das noch nicht gesehen haben, weil ich wirklich gespannt war, wie er das drehen will. Und er dreht es halt einfach, ohne es zu drehen, geil.
Ja.
Ja.
Punkt. Auch der Auftakt von Staffel 2 führt uns ja auch wieder auf eine komplett falsche Fährte, weil wir sehen ja erst so Happy Family Life.
Österreich-Urlaub.
Von ihm privat, genau. Und das läuft ja nur auch gar nicht so. Aber das war so, finde ich, eine schwierige erste Folge, weil wir ihm in Staffel 1 komplett dabei zugucken, wie er sein komplettes Leben, was ihm vorher Probleme gemacht hat an allen Stellen, meistert durch diese Achtsamkeitsseminare.
Hm.
Und dann hast du gefühlt eine blöde Situation und der ist komplett nicht mehr fähig, sein Leben zu führen.
Ja,
im ersten Moment ist das halt echt schwierig, aber es wird ja dann aufgelöst.
Ja, richtig.
Aber da hatte ich beim Gucken dachte ich mir, was wollt denn ihr mir jetzt eigentlich gerade verkaufen, dass der überhaupt nichts mehr aus Staffel 1 weiß oder was geht hier mit euch falsch?
Ja, aber die Qualität von diesem Almöhi, der dort irgendwie viel zu cool ist, um so einen kleinen geleckten Touristen, und das ist ja tatsächlich so, eine kleine perfekte Familie, einfach zu ignorieren, das ist schon auch haaresträubend aggressionsauslösend.
Ja, mich hättest du da nie hinsetzen dürfen.
So.
Also das ist schon nicht so. Aber es liefert uns ja dann die Erklärung dafür, was der Leitfaden von Staffel 2 sein wird. Da geht es nicht um Achtsamkeit, sondern da geht es um das andere.
Neunsamkeit.
Das, oh Gott, oh Hilfe.
Du hast mich eingeladen.
Ja, und es freut mich jedes Mal wieder, gerade bei solchen Stellen.
Ja.
Den habe ich nicht kommen sehen. Der ist ja so offensichtlich, aber nee.
Voll. Ja.
Da war ich nicht. Nee, geht diesmal nicht um Achtsamkeit, sondern um das innere Kind. Finde ich auch einen schönen Kniff. Vielleicht findest du das wieder total doof, wenn die sich unterhalten.
Gar nicht. Ich find's echt okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt und habe mir vorgenommen, zu recherchieren, wie das heißt, wenn da so ein imaginärer Charakter quasi als der Teufel auf der Schulter agiert, den niemand anderes sieht. Habe ich aber nicht gemacht. Du weißt das bestimmt. Wie heißt denn das Kind? Also das Kind heißt Björn, ist mir klar.
Ja, das Kind heißt Björn. Nee, ich könnte es jetzt auch nicht unterfüttern mit irgendeinem erzählerischen Prinzip. Eigentlich ist das ja eine imaginäre Person. Gibt es ja ein paar Filme, wo sich hinterher herausstellt, dass jemand, den man die ganze Zeit gesehen hat, eigentlich gar nicht da war. Will ich jetzt natürlich nicht nennen, weil sonst wären wir wieder im Spoilerbereich.
Nee, das kann man nicht machen.
Aber
das fand ich gut.
Ich fand das auch gut dargestellt. Ich finde immer schwierig in Filmen und Serien Kinder. Ich finde immer schwierig, Jungdarsteller. Das kann mal gut funktionieren, mal mittelmäßig sein, mal total Panne.
Und ich fand's beim fliegenden Klassenzimmer ganz okay.
Das habe ich nicht gesehen.
Nee?
Nee.
Okay.
Habe ich mal nicht gesehen.
Siehst du?
Kannst du mir erklären.
Können wir mal eine Folge dazu machen.
Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall fand ich den jungen Darsteller, der sein inneres Kind dargestellt hat, so gut bis leicht nervig. Weiß nicht, wie es dir ging. Ein bisschen nervig war
es. Es ist halt ein Kind. Kinder nerven.
Ja, das ist richtig.
Also auch das richtige Fleisch- und Blutkind von Björn, hat irgendwie das Potenzial zu nerven, obwohl die natürlich wirklich zuckersüß ist. Und auch gut gespielt. Nee, aber so richtig nervig fand ich den eigentlich nicht. Also der, nee,
nicht
der
durchweg,
ist halt,
auch
der
nicht
ist halt als
permanent.
Kind gut gespielt. Du kannst von so einem Achtjährigen oder was der da sein soll, das nicht erwarten, dass die da tiefgründige Gespräche führen, sondern du kannst von dem halt nur erwarten, zu sagen, ja, nee, machen wir oder machen wir nicht, oder hier habe ich Bock drauf, hier habe ich nicht Bock drauf. Der wird dir das nicht rational, emotional herleiten und darlegen und erörtern, wie er jetzt gerade seine Entscheidung gefällt hat, sondern der macht's halt einfach, weil er Bock drauf hat oder eben nicht Bock drauf hat.
Also ja, das stimmt schon.
Einfach strukturiert wie der Horizont eines, nee, das ist falsch gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also der Horizont von Kindern ist ja nicht einfach strukturiert, aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine. Ich bin rhetorisch ja, ja. Nicht ganz so gut.
Nein, um Gottes Willen, hast du ja selber keinen Podcast gehabt.
Ich habe gestern Flo gesehen, liebe Grüße.
Ah ja, auch von mir. Guck mal an, gibt's ein Comeback.
Wo waren wir?
Sehr gute Überleitung. Genau. Also inneres Kind und sowas geht sich auch dann im weiteren Verlauf ganz gut aus. Und ich finde schon, dass auch hier mir die zweite Staffel ähnlich viel Spaß gemacht hat wie die erste, so insgesamt. Ich finde, es ist trotzdem noch irgendwie, man merkt, dass es wie aus einem Guss ist, dass es wie die erste Staffel eigentlich ist. Aber dadurch, dass halt das Prinzip ähnlich bleibt, aber mit neuen Sachen, mit diesem inneren Kind ist, finde ich, fühlt sich alles irgendwie sehr frisch an. Auch, dass auch ein paar neue Figuren eingeführt werden, das macht auf jeden Fall viel richtig.
Ja, auch diese Zwischenszenen, dieses, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen, dieses, ich gehe mal durch den Wald und dann kommen mir irgendwie die ganzen Leute entgegen, mit denen ich dann sprechen kann und die mich dann so weiter durch die Geschichte tragen. Das sind deutlich coolere Zwischensequenzen als diese vierte Wandscheiße.
Ich sehe schon, du bist richtig versöhnt bist du damit.
Bin ich. Das
ist schon gut.
Sollen ja. Sie machen.
Wie hieß denn der Bruder, dieser dubiose Typ, der dann mit reinkommt? Wie hieß denn der?
Johannes Almeyer oder welchen meinst du?
War das der also, Klaus? Hieß der Klaus?
Also ich kann jetzt natürlich nur die echten Namen der schauspielenden Personen nennen, weil ich da.
Aber ist es der?
Bin. Keine Ahnung.
Dieser windige Typ, dieser der jetzt diesen Rollerverleih hat.
Ja, genau.
Ja, okay. Den fand ich als Figur auch wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, aber den hätte ich auch nicht gebraucht, ehrlicherweise.
Ehrlich nicht?
Nee. Ich weiß nicht, was der für ein. Also jetzt außer, dass der dann am Ende irgendwie so einen strategischen Winkelzug ermöglicht hat, dafür fand ich, ist der viel zu groß erzählt und spielt der eine viel zu große Rolle.
Das ich fand aber so als Repräsentant dieses
Berlin-Mitte-Dings.
Dieser Leute, die so denken, ah, komm, mach ich ein Start-up und so. Und ach, wenn ich in den Sand setze, ist eh egal. Und diese Arschloch-Mentalität, ja. Fand die hat er ganz gut reintransportiert.
Voll verpackt in so ein Pilo. Aber ich hätte trotzdem, ich hätte von anderen Leuten in der zweiten Staffel, hätte ich mir mehr erhofft.
Zum Beispiel?
Also Muratan Muslu hat ja in der zweiten Staffel einfach eine völlig untergeordnete Rolle. Der hat ja nur mal sein ganz kurzes Highlight, wo er die Katze da irgendwie mit der Hand jagt oder was das ist. Das ist ja so seine Sternstunde der zweiten Staffel. Ansonsten ist er ja völlig unauffällig. Von dem hätte ich gerne mehr gehabt.
Zumal er dich ja, das haben wir ja letztens festgestellt, in Staffel 1 ja absolut geinfluenzt hat.
Voll, ja.
Der hat ja deinen Kleidungsstil nachhaltig geprägt.
Ja, richtig.
Muss man sagen. Und da geht's nicht um die Schlappen in Socken. Nee, die Socken in Schlappen. So.
Nee, da geht's um dieses schöne, dicke Hemd aus so einem schweren Stoff. Das fand ich, das trägt sich auch sehr angenehm. So was habe ich mir gekauft, hatte ich gestern erst wieder an. Es ist ein sehr angenehmes Tragegefühl, so ein dickstoffiges Hemd zu haben. Was halt auch nicht knittert, weil es einfach ein schwerer Stoff ist. Der bügelt sich quasi von alleine. Es ist natürlich nichts für 36 Grad, machen wir uns nicht vor.
Aber was ist das schon? Was ist da schon geeignet für 36 Grad?
Nichts. Und das knittert auch nicht.
Nee, so. Das kannst du dir auf jeden Fall. Kommt aufs Alter an, dann ist es vielleicht schon ein bisschen geknittert.
Ja, aber da können wir ja jetzt gar nicht relaten.
Nee.
Das muss einfach nur ordentlich unterfüttert sein, da knittert das auch nicht.
Ja, oder das auch. Ja. Knacksch. So, was sagen wir denn? Wir wissen ja, Staffel 3 kommt und ich glaube, da kann man viel erzählen. Das kann wieder in alle Richtungen gehen und ich glaube, da geht gut was.
Du willst jetzt eine Prediction haben?
Ach, was ist Prediction? erstmal findest du gut, dass es weitergeht, ja.
Hast ja, voll, schon mal gesagt, weil ich den Erzählstil mag. Und ich glaube, aber das ist, also das ist das Einzige, was ich an Prediction machen kann. Ich glaube, Nicole kriegt ihn am Ende.
Es muss ja eigentlich so kommen.
Es muss irgendwann zu Ende
auf
sein.
Das
Ende
oder
muss
andere
sein,
Weise.
Dass diese perfekte Rolle irgendwann auch mal Erfolg hat und es sich auszahlt, dass die einfach beißt und dass die sich nicht unterkriegen lässt von diesem großartig windigen Geschlängle.
Ja, aber es, wie so oft in solchen Szenarien, wird es sicherlich nicht so sein, wie wir denken, und es wird auch nicht so endgültig sein. Es kann ja auch absolut möglich sein, dass, ja, dass er trotzdem irgendwie so halb davon kommt,
nee,
mit irgendwas. Also ich glaube nicht, dass er am Ende irgendwo im Knast
nicht, nee, die werden den nicht in Hand stellen.
Oder so.
Nee, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja überhaupt nicht gesichtswahrend in dem Moment. Die werden nicht die Handschellen klicken lassen. Die letzte Szene wird sein, wie Nicole den unumstößlichen Beweis findet, der sich auch nicht, also entweder irgendeine Videoaufnahme oder irgendwas, was definitiv dazu führt, dass sie ihn überführt und auch, dass sie ihn stellvertretend für alles, was in Staffel 1 und Staffel 2 passiert ist, überführen kann. Weil irgendwas noch passieren wird, aber die werden nicht zeigen, wie sie ihn einbuchten, und das wird quasi ein offenes Ende sein, sagen wir mal so. Aber Nicole bzw. Britta Hammelstein wird am Ende die Gewinnerin sein von diesem ganzen Szenario.
Ja, also die kann nicht als die komplette Vollversagerin daraus gehen aus der Nummer, das wäre schade.
Das steht ihr nicht zu Gesicht.
Nee. Na schön. So, jetzt habe ich ja nun dir einen Film angedeihen lassen. Ich habe, wie gesagt, extra dir einen Link geschickt, weil, oh boy, verwechselt sich. Gut, ich hätte gedacht, eben mit Old Boy.
Nee.
Was ein Film ist, der in eine wirklich komplett andere Richtung geht. Nicht weniger legendär. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zusammen und besprechen den.
Welchen?
Das könnten wir machen. Old Boy. Aber den musst du dann auf jeden Fall ohne deine Frau gucken. Ich habe über zwei Ecken auch schon erfahren, die war auch von diesem O-Boy jetzt schon nicht sehr begeistert.
Was hast denn du für Kontakte in die Szene?
Nicht, das sage ich dir. Nicht ihr Cup of Tea.
Nee.
Und ich würde jetzt mal prognostizieren, ich denke nicht, dass du ihn komplett kacke findest. Es wird auf jeden Fall ein Film sein, den du nicht nochmal gucken wirst. Und
du unterschätzt es mal nicht.
Ja, hätte ich jetzt vermutet, und ich vermute auch, dass du bestimmt stellenweise durchaus das mochtest, dass der mit so einer gewissen Ebene dahinter smart ist.
Und also voll, deine Einschätzung trifft wirklich zu. Das ist ein Film, den sehe ich und verstehe, warum Leute, die Filme mögen, den gut finden. So, weil der natürlich sicherlich irgend so eine künstlerische Ebene, dieses scheiß Schwarz-Weiß, wo du immer das Gefühl hast, du guckst von der Seite auf irgend so einen TFT-Bildschirm und siehst nur die Hälfte. Gut, abgehakt, müssen wir nicht drüber reden. Aber Leute, die Filme kennen und die sich da irgendwie so ein bisschen reindenken, die finden das bestimmt geil. Und dann ist das irgend so ein künstlerisches Ding. Okay, geschenkt. Was ich an dem Film ziemlich cool finde, ist, dass der halt immer wieder so zurückkommt und du an sich eigentlich bloß einen Tagesablauf von jemandem siehst, der einfach nur einen scheiß Kaffee trinken will. Und
ja.
Und das ist schön, dass du da immer wieder so einen Punkt setzt und immer wieder sagst, du bist in der und der Situation und du hast aber eigentlich nur dieses eine Problem und es strömen aber noch tausend verschiedene andere Leute auf dich ein. Das fand ich ziemlich cool. Und was ich irgendwie auch cool finde, ist die Leute, die er begegnet. Dankeschön.
Denen er begegnet.
Dass die in dieser kurzen Zeit so eine Charakterentwicklung mitmachen, meistens von gut zu schlecht, obwohl das bei Friederike Kempter, liebe Grüße, irgendwie viel zu schnell und viel zu überhastet und viel zu künstlich läuft, dieser Umschwung, bis auf die letzte Person, die also irgendwie als Arschloch kennenlernt und der dann aber am Ende den wirklich besten Satz sagt, der diesen ganzen Film vollständig zusammenfasst. Das hat mich, also insgesamt der Film vom Schreiben, auch die Dialoge, diese Szene beim Psychologen am Anfang, bei diesem Verkehrsheini da, grandios, ist wirklich Gold, rein vom Text, und auch das letzte Gespräch ist wirklich, wirklich gut. Also
großartig, ja.
Und ich kann voll verstehen, dass das einer deiner Lieblingsfilme ist.
Ja.
Ja.
Ich ordne mal ein kleines bisschen ein. Ich glaube nämlich, ich kann es nicht wirklich genau sagen, aber natürlich ist der Film schon, der ist ja auch ein bisschen alt schon. Der ist ja von 2012. Ich glaube, ich habe den irgendwo zwischen 2012, 2014 rum irgendwann mal gesehen. Mhm. Und habe ich den wahrgenommen. Und witzigerweise war das ja so eine Zeit, wo du noch nicht mit 5 Millionen Reels auf einschlägigen Social-Media-Kanälen zugebombt wurdest, was heute anders wäre. Also du hättest heute jede quotable Scene aus diesem Film, würdest du zugeschissen werden wahrscheinlich bei Social Media mit Snippets.
Das kann sogar sein,
damals war das noch nicht so ganz so, aber damals habe ich, bevor ich den Film gesehen habe, diese Szene gesehen im Café. Und das war ja zu einer Zeit, wo auch noch dieses Prenzlauer Berg, Schwaben-Kaffee-Hipster-Zeug halt auch noch nicht so totgenudelt war. Und das war halt einfach eine unglaublich witzige Szene und dadurch bin ich auf den Film gekommen damals.
Es trifft den Zeitgeist von damals ähnlich wie jetzt dieses Thema Achtsamkeit, Selbstoptimierung bei Schnickerbums. Also von daher die Parallele und warum du mir vorgeschlagen hast, den Film zu gucken. Es gibt schon viele Parallelen. Ist jetzt aber, da kann ja nicht der Hauptdarsteller dran schuld sein. Da kann ja auch nicht dran schuld sein, dass dort Mark Hoseman auch mitspielt.
Hoseman.
Der heißt Hoseman. Sein Vater ist Amerikaner. Amerikanischer Feuerwehrmann. Deswegen Hoseman. Der kommt daher. Der heißt nicht Hosemann. Aber das kapiert ihr immer alle nicht. Egal.
Okay. Gut.
Ja. Das muss ja an Leuten liegen, die eine Regie führen. Das muss ja an Produzenten liegen. Das kann ja nicht nur von den Schauspielenden kommen. Oder? Da ist meine Ahnung einfach zu wenig.
Nee, auf jeden Fall nicht. Definitiv, um kurz mal die Leute, die den Film jetzt noch nicht kennen, wir haben, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht so in der Intensität über diesen Film gesprochen. Worum geht das eigentlich, will ich kurz sagen. Wir verfolgen Nico Fischer, der ist gespielt von Tom Schilling, der ist eigentlich Student, hat aber abgebrochen und wir verfolgen ihn einfach dabei, wie er in den Tag hineinlebt, weil der, wie viele Jugendlichen immer vorgeworfen wird, kein so richtigen Ziel hat, wo er hin will, was er mit seinem Leben anfangen möchte und so weiter. Und das ist einfach das Thema, was wir hier behandeln. Und er lebt im Prinzip davon, dass sein Vater ist irgendwie erfolgreicher Anwalt und überweist ihn jeden Monat 1.000 Euro,
2000.
Weil er denkt, er studiert. Was?
2.000.
2.000?
Mhm.
Ich hätte gesagt 1.000.
Ich würde wetten.
Bin mir relativ sicher.
Ich bin mir auch
aber
relativ
egal.
Sicher. Worum wetten wir? Komm, wir machen jetzt hier on tape eine Wette draus.
Tja, um was? Hm. Du suchst den nächsten Film aus, über den wir zusammen hier reden. Keine Ahnung.
Das kann ich machen.
Ah, dann nimmt der Pumuckl. Naja.
Schade.
Okay, also. Und es kommt eben dazu, dass er sein Studium aber abgebrochen hat, das sein Vater noch nicht gesagt hat und dann irgendwie jetzt einfach wir ihn dabei verfolgen, wie er durch verschiedene Situationen in Berlin stolpert. Der Film ist so ein bisschen eine Hommage an Berlin. Der nimmt ein paar Klischees aufs Korn, zeigt aber auch so ein paar Sachen, die absolut typisch sind. Und jetzt kommt eine Meldung von
aber
der anderen Seite.
Aber was der Film nicht macht, und das finde ich wahnsinnig angenehm, das ist endlich mal ein Film, der in Berlin spielt, wo nicht dieses Ost-West-Thema im Fokus steht und wo auch nicht irgendeine arabische Großfamilie im Fokus steht, die durch den Dreck gezogen werden soll. Also es ist einfach nur ein Film, in dem es, der natürlich in Berlin spielt und der Berlin als große Stadt nutzt, der aber genauso gut in Düsseldorf, in Hamburg oder in Wien spielen könnte.
Und episodenhaft siehst du halt, wie du angesprochen hast vorhin schon, dass er halt mehreren Leuten begegnet, in verschiedenen Alltagssituationen. Und er dadurch auch so ein bisschen eine persönliche Wandlung mit durchmacht, weil er eben merkt, dass es so nicht so richtig weitergehen kann mit ihm und seiner Ziellosigkeit und dass sich eben in verschiedenen Nöten und auch brenzlichen Situationen zum Teil oder peinlichen Situationen halt niederschlägt, sodass er sich irgendwann hinterfragen muss. Bis hin zu einer wirklich fantastischen, grandiosen Szene ziemlich am Ende, die sehr philosophisch auch irgendwo ist, die ihm den letzten Kick gibt,
Gänsehosen,
jetzt was an seinem Leben zu ändern. Ja.
Gänsehosen.
Und witzig ist, dass du das diesen Running Gag mit dem Kaffee gleich auch mit erwähnt hast, denn der Film heißt international außerhalb von Deutschland A Coffee in Berlin.
Ja, das ist ja blöd. Es ist ja richtig bescheuert.
Ja, der nimmt das natürlich vorweg, aber es ist natürlich treffend.
Es ist überhaupt nicht treffend. Es ist einfach ich bleib da, es ist bescheuert. Du kannst nicht einen Film nach so einem schönen kleinen Detail benennen. das funktioniert nicht. Ich heiße ja auch nicht der Ohrring, nur weil ich einen Ohrring habe und weil der cool ist. Das funktioniert nicht.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es funktioniert. Ich habe nur gesagt, dass es natürlich nicht von ungefähr kommt, dass der so heißt.
Ja, du musst mal die Begeisterung in deiner Stimme hören, wenn du das erzählst.
Ja, weil ich den Film mag.
Ja, den Film, aber diesen englischen Titel nicht.
Was ich dir auf jeden Fall noch sagen kann, der Film ist die Abschlussarbeit von Jan-Ole Gerster von der Filmschule. Das ist quasi sein Spielfilmdebüt sozusagen als Abschlussarbeit.
Das ist witzig, dass Jan-Ole Gerster eine Filmschule hat und Ottmar Gerster eine Musikschule in Leipzig.
Schließen sich Kreise.
Sorry für diesen Einwurf, der war völlig belanglos.
Obwohl, er hat keine Filmschule, sondern er hat sie nur durchlaufen.
Vielleicht hat er sie mittlerweile gekauft, wer weiß. Weil mit Oboi wird er einiges an Geld verdient haben.
Ja, es könnte sein. Auf jeden Fall hat der Film viele Preise gewonnen, das ist schon richtig. Ja. Und
zu Recht.
Was ich eben auch mag, ist, dass ich jede Szene irgendwie ganz gut nachvollziehen kann, weil die nie komplett überzeichnet sind. Also diese Typen... Nee, komplett nicht. Also ansatzweise gibt es diese Leute, denen der begegnet. Ansatzweise gibt es auch diese Situationen, die dir passieren können in Berlin auch. Das finde ich, ist schon nicht komplett aus der Luft gegriffen und auch nicht so doof, so Klischee und so ist das und jetzt zeigen wir euch das. Sondern ich finde, vieles davon kann dir auch so passieren.
Ich finde, die Friederike Kempter-Bumm-Szene ist völlig überzeichnet.
Die ist krass, ja. Das stimmt schon.
Also und es ist auch
das ist aber nicht der Grad des ganzen Filmes.
Das stimmt. Man könnte jetzt sicherlich Situationen konstruieren, in dem sich ähnliche Geschichten zugetragen haben. Da kennt man vielleicht Geschichten, aber das fand ich trotzdem ein bisschen überzeichnet. Also dass ein Partner oder eine Partnerin in dem Moment so krass reagiert auf eigentlich eine Nichtigkeit, also so reagiere ich, wenn mir jemand ein Piercing rausruppt, ehrlicherweise. Wer es noch kennt. Aber so reagiere ich nicht auf irgend so einen ungelenkten Kommentar, der einfach mir irgendwie gerade nicht in den Kram passt. Das finde ich.
Aber wir reden jetzt schon von dem, dass sie sich durch diese Gewichtssache und des Begehrtseins und des Traumas aus der Kindheit und sowas so getriggert fühlt.
Ja, sicherlich. Aber dass eben sich da so aus dieser erst völligen Hingabe, dann da so reinsteigert, einfach aufgrund seines, das ist jetzt gerade nicht mein Tempo.
Meinst du nicht, dass das tatsächlich bei so psychisch labilen Personen so passieren kann?
Das kann bestimmt alles passieren, bestimmt. Aber ich habe es in dem Moment als ein bisschen sehr überzeichnet empfunden. Darf ich kurz einwerfen? Ist dir aufgefallen, dass das Krankenhaus, was dann am Ende gezeigt wird, erschreckend ähnlich dem Gotham General von Dark Knight ist.
Nicht wirklich.
Einfach von hinten gefilmt. Wenn du dir die Szene nochmal anguckst und du stellst dir vor, dass du durch diesen Glasübergang oder diesen Glastunnel, der da drüber geht, hinten da steht, da kommt quasi der Joker langgelaufen mit dem Knopf. Aber ist egal. Ich habe eigentlich noch eine andere Frage.
Ja, frag.
Das mit dem Kaffee ist ja richtig. Was ist denn die andere Sache in dem Film, nach der Tom Schilling durchgängig sucht?
Feuer.
Ja. Und wo hat er im Wald das Feuer her?
Das fragt man sich, ne? Das ist nämlich auch so ein Filmfehler, der mir auch so aufgefallen ist.
Auf einmal hat er, also an einer Stelle raucht er. Und da habe ich dann auch überlegt, ist diese Szene im Wald eventuell so eine Szene wie bei Achtsamen Morden, wo er auch durch den Wald joggt und die Leute trifft? Ist das eine Szene, die eigentlich gar nicht passiert, die er sich nur vorstellt, um seine Gedanken zu sortieren? Oder ist das eine reale Szene? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Joschka Fischer oder der Typ, der in der Filmschule das Abschlussarbeit gemacht hat. Jan-Ole Gerstenberg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einen Film so macht und so durchdenkt und so viele versteckte Sachen dort reinbaut, dass der an so einer einfachen Stelle scheitert. Ich glaube, das ist bewusst gesetzt. Ich weiß aber nicht, Bewusstsein ist. Ich finde das Bewusstsein nicht.
Also meine Interpretation ist tatsächlich, dass das, was wir bis zu dieser Szene sehen, ist ja quasi das Leben, in dem er sich die ganze Zeit befunden hat. In diesen nichtigen, in den Tag hineinleben, kein Ziel haben und irgendwie für nichts richtig Interesse entwickeln, weder an seinem eigenen Leben noch an Menschen, die ihn umgeben. Mhm. Und das ist ja alles dadurch möglich, dass er ja von seinem Vater mit Geld versorgt wird. Und das basiert ja alles auf der Lüge, die er ihm erzählt hat, dass er immer noch studiert. Und kurz vorher, vor dieser Szene, ist genau das, dass das platzt. Da ist er nämlich bei seinem Vater da auf dem Golfplatz und da konfrontiert er ihn. Und damit ist ja jetzt auf jeden Fall von außen ein Wendepunkt für ihn, weil er weiß, dass, wie es bisher war, geht es nicht weiter. Absolut. Schon alleine, weil der Geldhahn zugedreht wird.
Komplett richtig, aber... Also wenn der Geldhahn zu ist, dann ist das ein Grund dafür, dass ich jetzt eben weiterhin kein Feuer habe, weil ich kann mir ja jetzt kein Feuer kaufen auf einmal.
Und das Feuer ist ja vielleicht nicht das Symbol für Wohlstand oder seine monetäre Situation oder so, sondern eher für...
Sieht man, wie er die Zigarette selber anzündet? Bin ich mir gar nicht sicher. Glaube ich nämlich nicht.
Ich glaube, nein.
Und damit bleibt das natürlich offen. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, ich glaube, dass das bewusst gesetzt ist in irgendeiner Form, dass das kein Filmfehler ist. Da müssten wir
Joschka
Gerstenberger einmal anrufen und fragen. Erreichen wir den? Kennt vielleicht der Regisseur von Oderbruch? Liebe Grüße. Kennt der vielleicht Joschka Gerstenberger? Da könnten wir den mal fragen.
Den vielleicht nicht, aber vielleicht Jan Ole Gerster, man weiß nicht.
Naja, du weißt doch, wen ich meine.
Ja, natürlich weiß ich das. Finde ich gut gemacht auch, dass das mit dem Kaffee dann so auch am Ende klappt, weil... Jetzt kommen wir ja, du hast das ja schon ein bisschen vorweggenommen. Diese Szene am Ende ist auch eine generell meiner Lieblingsszenen. Also unabhängig von diesen Filmen, sondern auch von allen möglichen Szenen, die es in Filmen so gibt, ist das so eine meiner Lieblingsszenen mit dem wunderbaren Michael Kwistek, mittlerweile ja auch verstorben.
Das ist der alte Mann, der
absolute Legende in der Schauspielszene dort war und auch die deutsche Filmlandschaft extrem geprägt hat.
Den kenne ich sogar.
Ja, und der hat witzigerweise für diese Szene auch einen Filmpreis bekommen, einen deutschen. Ich glaube, war es die Lola? Ich glaube, die Lola. Mhm. Und der hat ja auch noch einen Sohn, der auch Schauspieler ist.
Michael?
Robert Kwistek heißt der. Und der war mit ihm zusammen in der Kategorie auch nominiert. Ich glaube, es ging um bester Nebendarsteller oder irgend sowas. Und es gibt ein sehr geiles YouTube-Video, wie er die Dankesrede hält, dass er quasi da gerade gegen seinen Sohn verloren hat und er hat eben gegen seinen Sohn gewonnen hat, so rum. Und er hat diese Szene und generell Szenen mit seinem Sohn auch zusammen geübt und da ging es auch immer darum, dass der Sohn gesagt hat, ja, du darfst immer nicht so overacten und man muss es dir auch irgendwie glauben und das verpackt er alles sehr, sehr schön in diese Dankesrede, zu dieser Szene eben. Und diese Szene ist einfach großartig.
Ja, voll.
Diese Szene ist wirklich gut. Und jetzt bin ich gespannt, genau welcher Satz für dich das alles nailt.
Das mit dem, dass er nicht mehr Fahrrad fahren konnte. Also natürlich der letzte Satz, weil der einfach
großartig.
Diese gesamte Szene völlig aufklärt und ein Twist dort reinbringt, wo ja dann auch danach dann relativ schnell Schluss ist, aber also genau dieser Satz, ich habe jetzt überlegt, was das Problem ist. Und das Problem war, wie soll ich jetzt hier Fahrrad fahren?
Ja.
Und
weil
der
du
wirkt
ja auch,
nach.
Weil du eben nicht mehr jeder erwartet ja, was er sagen wird. Das große flammende Plädoyer für den Antifaschismus und so weiter und so fort, brauchst an der Stelle gar nicht mehr, weil das davor schon klar ist. Und deswegen
ist
gibt dieser Satz halt das einfach so geil wieder.
Das kam mir gar nicht so vor. Also wie gesagt, in meiner Welt ist der Herr Kwistek in diese Szene reingekommen als mindestens schon mal betrunkener, unangenehmer Typ, der dann irgendwie auch viel zu laut ein paar Mal Hitler sagt und dann ja auch von dem Barkeeper da schon gemaßregelt wird. Und ist eigentlich bis zu dieser Geschichte, was geschah hier am 9. November, Pogromnacht, ist eigentlich bis dahin ein Arschloch und kein Sympathieträger. Und wird.
Finde ich gar nicht.
Findest du nicht?
Finde ich gar nicht.
Ich finde den fürchterlich.
Weil ich glaube, es kommt im Subtext für mich durch, dass er durchaus dann an der Stelle bei ihm, die er dann beschreibt, eben so mit, konnte er gar nicht mehr Fahrrad fahren, dass er diesen Schrecken von diesem Ganzen, was da vor sich gegangen ist, auch zum Anlass genommen hat, dagegen vorzugehen und damit eben ins Exil musste. Weil er sagt ja, er ist ja nicht in Deutschland gewesen. Er war ja irgendwo 60 Jahre weg.
Ja gut, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das ist Teil dieser Unterhaltung. Da fragt ihn ja, wo warst du denn 60 Jahre? Weg.
Ja, und stimmt. Ich habe gedacht, er war im Knast in dem Moment. Nee, ich hätte gedacht, er ist für seine Kriegsverbrechen in den Knast gekommen. Aber jetzt, wo du mit dem Exil, ist natürlich kein dummer Gedanke. Ja, dann wird's wahrscheinlich beim Rewatch, wird er mir ein bisschen eher sympathisch. Okay.
Ja, also ich finde ihn super sympathisch und ich finde auch die Schauspielleistung genau bei diesem Satz. Was für eine tiefe Traurigkeit in diesem Gesicht ist. Ja. Das ist einfach. Ja. Das können nur wenige spielen, glaube ich.
Und da braucht's dann noch das Schwarz-Weiß. Ansonsten braucht's das nicht in dem, also vielleicht an ganz wenigen Stellen. Aber genau in dieser Szene ist das Schwarz-Weiß wirklich gut. Jetzt ist die Frage, ob der ganze Film auf diese Szene hinarbeitet und deswegen Schwarz-Weiß ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber.
Ja, ich vermute mal, was man dem Film ja durchaus vorwerfen kann. Ich glaube aber, es ist dann eben Absicht, dass er schon ein bisschen prätentiös wirkt. Ne? So ein bisschen mit dieser ganzen Jazzy-Musik im Hintergrund die ganze Zeit und diesen Schwarz-Weiß-Bildern und diesen
bisschen künstlerisch.
Leicht satirischen Sachen, genau. Ich glaube aber genau, das soll es ja auch sein, weil ich auch so dieses, was da von Berlin gezeigt wird und das eben ein Filmschüler da einen Film über Berlin macht, wo er sich damit auseinandersetzt. Das schreit ja von allen Seiten schon so, ja, hier der Künstler wieder. Und ich glaube, genau deswegen macht man es extra.
Das kann sein. Ne? Diese ganze Kunsthaftigkeit wird eben dann irgendwie doch selber aufs Korn genommen. Dadurch, dass es halt nicht so ein nerviger Arthouse-Film ist. Ich habe keine Ahnung, was Arthouse-Filme sind, aber irgendwie kommt es mir gerade in den Sinn.
Im Prinzip das, was auf dieser Theaterbühne bei diesen Off-Theater passiert als Film.
Gut. Also das, was normalerweise Filme mit Kunstanspruch sind, so aus meiner Sicht. So richtig nervige Kackfilme. Und das ist es ja aber nicht. Es kommt aber in dem Gewand daher. Und das finde ich wiederum interessant.
Ja.
Was wollte ich jetzt noch mähen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe es vergessen.
Das ist schlecht.
Der hat Oscar-Nominierung gekriegt, der Film. Hat er Dorin gewonnen? Doch.
Nein.
Doch. Vier Stück oder sowas.
Was?
Doch.
Zählt er nicht.
Der war Oscar-nominiert.
Nein.
Doch. Kannst du mal googeln, bitte?
Ja, klar. Der Film ist nicht Oscar-nominiert gewesen.
Doch. In vier Kategorien. Nein.
Deutscher Filmpreis.
Ja, Deutscher Filmpreis. Dieses. Ach, oder war das About a Boy noch, als ich das falsch gegoogelt habe?
Das glaube ich nicht.
Glaube ich nämlich auch nicht.
So About a Boy wird mit Sicherheit nicht Oscar-nominiert gewesen sein.
Da sind wir uns einig.
Wo ich den nicht minder mag. Also
das hast du schon gesagt.
Der Tag der Totenente.
Jan Ole Gerster von 2012.
Old Boy könnte ich mir vorstellen, war Oscar-nominiert.
Jetzt hast du wieder Auszeichnung. Förderpreis, German Independence, bla bla bla. Das haben die rausgenommen mit dem Oscar. Ich bin mir so sicher.
Um dich der Lüge zu bezichtigen. Ja.
Haben die das aus dem Internet gelöscht? Weil die wissen das ja heute oft. Das ist eine Schweinerei, wirklich.
Nee, also da bist du so genannt schief gewickelt.
Alles Betrüger hier.
Ja, ja. Ja.
Nee, aber schön. Also die Filmempfehlung war auf jeden Fall eine gute. Das war so ein richtiger Rollbergablauf übrigens. So richtig, wir gucken zum Frühstück in Film. Also so einfach Sonntag mal nicht so eine Sendung mit der Maus oder irgendwie sowas, was wir nebenher, sondern wir gucken einfach einen Film. Was, glaube ich, noch nie so vorgekommen ist, außer bekifft Dark Knight und Stichtag. Aber das war auch mal ein schönes Erlebnis, so zum Sonntagvormittag die Jalousien runterzufahren und ihn auf Kino zu machen. War gut. Und dann Film gefallen, schön.
Das ist doch traumhaft. So. Besser geht's doch gar nicht.
Ja.
Und weißt du, was ich eigentlich, du sagst ja, der Satz hier mit, kann ja gar nicht mehr Fahrrad fahren, fasst viel zusammen. Ich finde eine andere Szene in dem Film wahnsinnig entlarvend für das, was wir sehen die ganze Zeit. Und zwar gibt's ja dann vor deiner nicht so Lieblingsszene mit dem Ausraster von Friederike Kempner, gibt's ja diese Szene, wo die draußen stehen. Und er so gedankenabwesend ist und sie ihn fragt, was ist denn los mit dir und so. Und er dann halt sagt, naja, kennst du das? Wenn du das Gefühl hast, dass die Leute um dich rum alle irgendwie seltsam sind. Und wenn du dann länger drüber nachdenkst, merkst du, es ist vielleicht nicht die Leute, sondern du selbst bist.
Ja,
ich finde, das fasst auch viel zusammen, weil man immer hin und her gerissen ist, ist eigentlich er ein absoluter Loser und Vollidiot und will ich ihn hassen und seinen Kopf eben die ganze Zeit gegen die Wand schlagen? Oder ist er zwar ein absoluter Lappen, aber die Leute um ihn herum sind komplett wahnsinnig und würden dich auch wahnsinnig machen, wenn du in der Situation wärst.
Aber ist vielleicht dieser Satz, also ich erinnere mich an den Satz, hab den aber wieder nicht so stark wahrgenommen, ist vielleicht im Nachhinein betrachtet, und das musst du beantworten, weil ich krieg die Reihenfolge von der Handlung nicht so auf die Kette, eventuell ein Wendepunkt in dem Film, als dass er ab diesem Satz, nämlich als erstes mit der Ausrastszene von Friederike Kempter, sich bewusst wird, dass sein Lebensstil bisher, sowohl den er an dem Tag hat, den er mutmaßlich auch in der Zeit davor hatte, vielleicht das Problem ist, und fängt er quasi in dieser Szene an, als er merkt, dass, ich weiß nicht, wie Friederike Kempter in dem Film heißt, aber die hat bestimmt auch einen anderen
Namen. Schwulika.
Stimmt, richtig. Und dass er vielleicht merkt, dass eine Julika, die er irgendwie immer belächelt hat und die er nie wirklich ernst genommen hat, dann aber auf einmal 1000-mal größere Eier hat, indem sie einfach, wer war das?
Frederik Lau
dort die sogenannten Leviten liest, wird ihm vielleicht an der Stelle bewusst, dass er das Problem ist, und steuert er in dem Film ab da eigentlich immer in Richtung Läuterung, in Richtung ich ändere mich und ich hinterfrage mich, weil er ja auch zu seinem Vater irgendwie schon mit dem Bewusstsein geht, dass da jetzt was passiert. Er geht ja da nicht hin, um sich zu freuen. Der geht ja da schon mit so einer negativen Vorahnung hin. So, und dass natürlich der Vater ihn dann direkt konfrontiert, das ist natürlich dann nochmal geil. Aber kann es sein, dass das an der Stelle schon ein Wendepunkt ist?
Ich meine zumindest, dass der vielleicht schon etwas eher da ist. Ich glaube, so richtig anfangen tut's eben mit der Szene mit seinem Vater, dass er weiß, okay, egal ob ich will oder nicht, ich muss mich jetzt mit Sachen auseinandersetzen und muss gucken, wie ich klarkomme. Und dann später kommt er ja dann erst dahin, weil dazwischen ist ja auch nochmal so eine Szene, wo er zur Ruhe kommt, bevor die nämlich zu dem Theaterstück fahren, sind die doch bei diesem komischen Kifferdealer, der bei seiner Oma in der Wohnung wohnt.
Auch wunderschön in diesem Sessel.
Ja, und da nimmt er sich ja auch raus, weil er sich sagt, dass ich will kein Teil mehr von diesem ganzen Scheiß sein. So, und das ist auf jeden Fall das. Und ich glaube, das ist die Verbalisierung einfach nochmal, ja, irgendwie kommt er so auf den Trichter dann so langsam. Und dann kommen ja immer mehr Szenen, wo er sich anders verhält, als er sich vielleicht am Anfang des Films noch verhalten hätte.
Okay, also gibt's keinen klassischen Turning Point. Also so verglichen mit American History X, als dem Dude klar wird, dass er eine völlige Pfeife ist, es ihm aber irgendwie leider 5 Minuten zu spät klar wird und er dann halt erschossen wird, völlig zu Recht, aber eigentlich ja im Kopf schon weiß, dass er der Fehler im System ist.
Ja.
Passiert das vielleicht ein bisschen langsamer bei Oh Boy, okay. Ja,
also ich glaube, der stärkste Einschnitt ist, glaube ich, die Konfrontation von seinem Vater.
Ja.
Weil im Grunde genommen will er ja schon gar nicht ihn persönlich treffen. Er will einfach wieder Zugang zu seiner Kohle haben. Am besten ohne mit ihm aufeinander zu treffen, weil er es eben vermeiden will, dass das Thema irgendwie aufkommt. Und das zu Recht. Also das merkt sich ja dann relativ schnell, dass das passiert. Aber schön. Also dann bin ich dann doch ganz beruhigt, dass ich euren Haussegen nicht ganz schief gehangen habe mit dem Film.
Naja, gut. Ich glaube, Johanna war sauer.
Ja gut, dann schade. Sorry, Johanna. Ja, tut mir leid. Wird sich an entsprechender Stelle bestimmt wieder gut machen lassen mit irgendeinem anderen Film, der vielleicht schön ist. Mal gucken. Wir wissen es nicht. Ja, du, ich bin erstmal rundum zufrieden. Ich durfte endlich mal über diesen Film ein bisschen länger sprechen. So ab und zu mal erwähnt, bestimmt, aber so in der Intensität nicht. Ich gucke den auf jeden Fall immer wieder gerne. Also ich bin ja kein großer Rewatcher. Also ich gucke Filme nicht so oft nochmal.
Ich schon.
Da gibt's, glaube ich, weniger als 10, die ich immer mal anmachen kann, wenn ich einfach so.
Okay, aber das ist bei mir aber auch so. Also da bin ich auch Purist, sage ich mal. Also die Filme, die ich rewatche, das sind deutlich weniger als 5 bei mir sogar. Also im Wesentlichen sind es 2.
Genau gesagt, sind es wahrscheinlich 2.
Ja. Ich habe aber noch eine Quizfrage für dich vorbereitet.
Oh ja, bitte.
Welcher deutsche Comedian hat in Achtsam Morden Staffel 2 einen witzigen Cameo-Auftritt? Brauchst du A, B oder C oder D?
Nehme ich, ja.
Okay. A, Kristall. B. Moritz Neumeier, C. Felix Lobrecht oder D. Wie ist der Lustige? Till Reiners.
Hm.
Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe übrigens, aber ich habe mich gefreut an der Stelle.
Hm.
Was irgendwie eine Antwort schon wieder rauskickt.
ich überlege, wie ist denn der, wie heißt der Zweite nochmal? Da habe ich kein Bild vor Augen.
Welcher Zweite?
Felix Neumeier oder was heißt
Moritz Neumeier.
Moritz Neumeier, wer war denn das?
Das ist der Lustige.
Ach, guck.
Der so lustige Sachen macht.
Deutscher Stand-up. Ach, der. Also so vom Äußeren würde der natürlich am besten da reinpassen. Aber ich könnte mich nicht entsinnen, dass mir was aufgefallen wäre.
Mhm.
Was ist das für eine Szene?
Der Fahrer von dem Juicing Van.
Nee, weiß ich nicht.
Ich bin der Meinung, dass Moritz Neumeier.
Ich würde jetzt auch auf den tippen, ja. Aber ich.
Ich glaube, der spielt den Unfallfahrer von diesem Lime Juicer Van Dings da.
Wo die zwei auf der Schwalbe da reinfliegen.
Genau.
Naja.
Auch geil. Also einfach eine witzige Idee.
Lässt sich doch rausfinden, oder?
Das kann sein.
Kriegen wir da hin, ja. Wir zapfen das Internet live an. Wir versuchen gar nicht zu überspielen, dass wir es nicht wissen.
Ich beiß nochmal von meiner Schnitte ab. Hört man das eigentlich sehr?
Ich glaube gar nicht.
Mhm. Aber schade. Weil ich schon Leute immer gerne.
Jetzt, also wenn du kaust, auf jeden Fall.
Na, dann muss ich mal
das
kauen.
Macht ja auch erstmal nichts. So, Besetzung. Oh, wie sieht denn Tom Schilling auf dem IMDb-Bild aus? Hat er einen Schnurri?
Keine Ahnung, was IMDb ist.
Die International Movie Database.
Mhm.
So, das lässt sich hier auf jeden Fall, das ist ja dann wahrscheinlich nur eine ganz kleine Rolle, ja. Das wird sich schwer rausfinden lassen, ne? Komplette Besetzung. Hier haben wir es. Doktor. Hotelangestellter. Nee, schwer zu sagen. Also hier so direkt kriege ich das nicht raus. Nee. Schade. Dann müssen wir ihn fragen. Müssen wir den anschreiben, um es rauszufinden.
Okay. Das kann ja vielleicht der Regisseur von Oderbruch machen. Der kennt den bestimmt. Ganz liebe Grüße. Ich finde Oderbruch schön. So. Ich mag das.
Ja, ist so gut. Da bist du ja hier, jetzt bist du ja endgültig in der Gunst von Mo ganz nach oben gestiegen.
Johanna mag es übrigens nicht.
Ja, es ist, also ich finde, das ist 50-50, ob du das gut oder total doof findest.
Ja, genau.
Und das entscheidet sich in Staffel 1, Folge 4.
Korrekt, ganz, ganz korrekt. Und entscheidet sich nachhaltig.
absolut. Wir haben es, würde ich sagen.
Ja, schön war es gewesen.
Sprichwörtlichen Sack zu und müssen einfach schauen, ich weiß gar nicht, ob wir die Abschlussfloskel hinkriegen zusammen.
Du meinst tschüss, ciao und goodbye, bleibt nazifrei? Ja, das kriegen wir wohin.
Okay. Das kriegen wir wohin, ja, das ist gut. Also da hast du einigen Gästen was voraus, viele davon. Wir haben das zwar so geschnitten, als wäre das perfekt abgelaufen, aber ihr kennt nicht die Trümmer dahinter.
Nee.
Hinter der perfekten
Fassade
liegen
kennen.
Trümmer. Nein, man muss ja den Schein wahren. Also, hat Spaß gemacht. Wir gucken mal, dass wir Dark Knight und Stichtag irgendwann demnächst machen und dann müssen wir da irgendwie eine Serie etablieren. Du kommst immer und suchst dir zwei Filme aus und die besprechen wir dann eiskalt.
Und ich sage, ich werde nochmal dich drauf hinweisen, es waren 2000 Euro und wenn ich die Wette gewinne, dann müssen wir zusammen Pumuckl gucken. Und ich gebe mich nicht einfach mit irgendeinem Film zufrieden. Ich suche aus, was wir an Pumuckl gucken. Und das kann für dich anstrengend viel werden. Aber du wirst es am Ende des Abends lieben, sage ich dir.
Ich glaube nicht. Ich fand Pumuckl schon immer richtig, richtig doof.
Ja, und das wird sich an dem Tag ändern.
Naja, gut, dass du so optimistisch bist, das ehrt dich. Das ist
insofern
okay.
Möchte ich mich nochmal...
Was ist eigentlich, wenn ich recht habe?
Das Witzige, dann gucken wir es nicht... Bei mir klopft schon an der Tür. Das Ding ist, es ist jetzt schon kurz nach um 8 und mein pflichtbewusstes Kind weiß, dass es jetzt ins Bett gehen muss. Und wie ich sie kenne, hat sie schon Zähne geputzt und hat ihren Schlafanzug an und möchte das stolz präsentieren. Deswegen müssen wir jetzt schnell abwrappen.
Weil es eine gute ist.
Ja.
Weil es
einfach die beste ist. Ja. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung nochmal und freue mich auf alles, was irgendwann nochmal kommt und freue mich vor allem darauf, diese Folge zu hören, weil ich meine Stimme lange nicht mehr in einem Podcast gehört habe. Wahrscheinlich war ich viel zu aufgeregt, habe dir viel zu häufig reingeredet und die Leute hassen mich jetzt, aber damit kann ich
das
leben.
Das mache ich alles in der Post.
Du machst gar meine Spur einfach komplett leise.
Vielleicht auch das. Wir werden es erleben. Tschüss, ciao
und goodbye. Bleibt nazifrei.
Spoilerfrei. Ja, auch von mir aus auch das.
Tschüssen. Tschüss.